Wir befinden uns im sechsten Kapitel des zweiten Korintherbriefes. In den Kapiteln 6 und 7 ringt der Apostel Paulus um die Treue der Korinther. Einige in dieser Gemeinde drohen, sich von ihm abzukoppeln, können ihm nicht mehr so vertrauen. Und Paulus ringt um ihre Treue, weil er weiß, sie sind von ihm abhängig für einen Teil des Wortes Gottes. Und er ist auch ihr Hirte. Und sie möchten doch weiterhin hören, was er zu sagen hat. Denn er möchte sie auf rechten Pfaden führen. Also er ringt um ihre Treue. Und das tut er zum Beispiel in den ersten 10 Versen des 6. Kapitels, wenn er sie dazu aufruft, die Gnade Gottes, die er darbietet, in rechter Weise entgegenzunehmen. Und er kann bezeugen, sie genügt. Dann haben wir 3 kurze Verse, 11 bis 13, in denen er wiederum um ihre Treue ringt. Plötzlich spricht er auf ganz andere Art und Weise, aber in diesen kurzen Versen bringt er seine vorbildliche Sorge um sie zum Ausdruck und ringt auf eine etwas andere Weise. In unserem Text, in dem wir uns jetzt befinden, Kapitel 6, Vers 14 bis 7, Vers 1, in diesem Kurzabschnitt ringt er weiter um ihre Treue, wenn er sie zur Heiligung ermahnt, wenn er sie dazu aufruft, sich zu trennen von Bösem und dem, das Licht und Gut ist, nachzujagen. In Vers 14 Anfang haben wir den eigentlichen Aufruf, die Ermahnung selbst: Werdet nicht mit Ungläubigen ungleich gespannt. Oder lasst euch nicht hineinnehmen in ein ungleiches Gespann. Oder ungleiches Joch. Wenn man Ochsen hat, dann hat man ein Joch. Aber wenn man ungleiche Tiere zusammenspannt, dann ist es schwierig, ein Joch zu gebrauchen. Man muss dann die Tiere vielleicht auf eine andere Art und Weise zusammenspannen. Es geht hier um das Zusammengespanntsein, Zusammenziehen in einer und derselben Aufgabe. Und Paulus warnt davor, mit Ungläubigen nicht zusammengespannt zu werden. Er zeigt auch, er begründet diese Ermahnung auch. Werdet nicht mit Ungläubigen zusammen. Es gibt verschiedene Arten von Situationen, in denen wir uns von dem Bösen, dem Sündigen zu trennen haben. Hier haben wir den Ungläubigen, das heißt den Nichtchristen. Aber dasselbe kann auch der Fall sein bei Christen. Wir werden auch aufgerufen, uns von Christen zu trennen, die sich wie Nichtchristen verhalten oder so sprechen wie Nichtchristen. An diesen zwei Stellen, am Bund und bei ihren Handlungen. Es gibt Christen, die sprechen, wie die Bibel spricht. Ihr Glaubensbekenntnis, ihre Auffassungen sind biblisch. An dieser Stelle ist nichts zu merken, dass sie verkehrt lägen. Aber wenn sie beobachtet werden, dann stimmt ihr Leben nicht mit diesem Bekenntnis überein. Und wenn dieses Leben dermaßen abweicht von ihrem Bekenntnis, dass ihr Leben eher dem Leben eines Nichtchristen ähnelt, dann haben wir uns von solchen Christen zu trennen. Einmal, weil sie selbst zur Besinnung kommen sollen und einmal, weil wir selbst nicht mitgezogen werden sollen. Wir sollen nicht befleckt werden. Aber es gibt noch andere Christen, von denen wir uns nicht im selben Maße, aber doch einigermaßen zu trennen haben. Es gibt Christen, mit denen kann man zusammen beten, Gemeinschaft haben, zusammen singen und so weiter. Aber man kann nicht mit ihnen zusammenarbeiten, weil man sich dann an ihrer unbiblischen Arbeitsweise beteiligen würde. Man könnte sich da versündigen. Aber sie selbst kann man anerkennen als solche, die den Herrn lieben, aber irgendwo sind sie irregeführt. Nun kann es sein, dass jeder von uns irgendwo an irgendeiner Stelle eine Art Ballast mit sich trägt, das inkonsequent wäre, das sich nicht reimen ließe mit dem, was wir eigentlich sind. Niemand von uns, möchte ich sagen, ist vollkommen konsequent. Aber wenn die Mitte klar ist, wir lieben den Herrn Jesus, unser Herz ist nach ihm ausgerichtet, dann kann das, was wir so an Unbiblischem mittragen, nicht überwuchern und uns in Beschlag nehmen. Es wird gleichsam isoliert. Es verliert seine Kraft. Aber es ist dennoch gefährlich. Und wir brauchen Ermahnung und Aufruf, um vorwärts zu machen in der Vollendung der Heiligung, wie Paulus das hier tut. Manchmal muss man sich von Christen vorübergehend trennen. Paulus sagt, betrachte ihn nicht wie einen Heiden, er ist ein Christ. Jesus spricht von einem Fall, wo man jemanden tatsächlich, der sich für einen Bruder ausgibt, wie einen Nichtchristen betrachten muss. Wir wissen nicht, ob er Christ ist oder nicht, das weiß nur Gott, aber er verhält sich wie ein Nichtchrist. Das ist ein besonderer Fall. Manchmal, das dürfte in Kapitel 16 oder 18, glaube ich, ist es ja, von des Matthäus-Evangelium, manchmal betrachten Christen diesen Fall, den Jesus dort bespricht, als ein Modell für sogenannte Gemeindezucht. Das ist wohl nicht der Fall, das war wohl nicht der Sinn der Sache. Aber Paulus kann auch diesen Fall besprechen, in 1. Korinther 5, einen sehr schwerwiegenden Fall. Aber er kann auch andere Fälle besprechen, zum Beispiel in den Thessalonicher Briefen. Da spricht er von diesem Bruder, der tatsächlich ein Bruder ist und er verhält sich auch mehr oder weniger so, aber an einigen Stellen nicht. Und das kann schwer genug werden, sodass wir ihn meiden müssen. Ja? Ich will mich nicht an deiner Lebensweise beteiligen. Und das müssen wir tun, damit er auch zur Besinnung kommt. Es gibt also verschiedene Stufen oder Grade des Meidens bzw. der Absonderung. Es lohnt sich, sich einmal darüber Gedanken zu machen, damit man selbst nicht einen Irrweg betritt in diesem Wunsch, wirklich heilig zu leben. Wir können heilig leben wollen und dennoch unheilig handeln. Das ist alles möglich. Wir sind eigentlich zu allem fähig, wenn der Herr uns nicht bewahrt. Wir bedürfen des Aufrufes der Ermahnung. Wollen wir uns diesen Text auch hier zu Herzen nehmen? Er ist für einen jeden von uns. Werdet nicht mit Ungläubigen, mit Nichtchristen in ein ungleiches Gespann mit hineingezogen, mit hineingenommen. Und jetzt kommt eine erste Begründung. Und diese Begründung findet statt in Form von ernsten Fragen, Mitte 14 bis Mitte 16. Wir lesen diese Fragen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit gemeinsam? Zweite Frage. Welche Gemeinschaft kennt Licht Richtung Finsternis? Die dritte. Welchen Widerhall, welches Echo kennt Christus Richtung Beliar? Weiter. Oder welches Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und die letzte. Wie stimmt Heiligtum Gottes mit Götzen überein? Meine Übersetzung weicht dermaßen ab, wahrscheinlich von ihr, dass ich mich genötigt fühle, einiges zu erklären und zu begründen. Nehmen wir die erste Frage, was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit gemeinsam? An dieser Stelle wird es vielleicht nicht allzu sehr abweichen von Ihrer Übersetzung. Allerdings, es ist möglich, denn wir haben hier zwei verschiedene Wörter. Die Gegenüberstellung ist nicht vollkommen parallel. Auf der einen, wir haben nicht Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, wir haben nicht Gesetzlichkeit und Ungesetzlichkeit oder Gesetzlosigkeit, sondern auf der einen Stelle haben wir das Wort Gerechtigkeit, auf der anderen Seite das Wort Gesetzlosigkeit. Und das ist interessant, denn die zwei stehen einander schon gegenüber, trotz dessen, dass sie nicht parallele Begriffe sind. Gerechtigkeit, wie ich schon in diesen Tagen sagte, kann das ganze Heil zusammenfassen, das wir in Christus haben. Gerechtigkeit ist übrigens auch das Ganze, das Gott im Alten Testament fordert. Nur dort soll dem Menschen diese Gerechtigkeit vor Augen gehalten werden, um ihm einen Spiegel zu geben und ihm zu zeigen, wer er ist, dass er es nicht vermag, Gott entsprechend, Gottes Wünschen, Gottes Vorstellung entsprechend zu leben. So soll der Mensch sich am Gesetz messen und einsehen, dass er verloren ist. Er soll überführt werden von diesem Spiegel, dass er ein Sünder ist, und soll beginnen, Gott zu suchen um sein Heil, das er aber allerdings schon jetzt verheißt im Gesetz. So sieht es im Alten Testament aus. Ähnlich und doch etwas anders ist es im Neuen Testament zur Zeit, nachdem Jesus schon gekommen ist. Wir haben immer noch das Gesetz. Es ist nicht verschwunden, es ist in unseren Bibeln beibehalten. Es ist in einem gewissen Sinne zum Abschluss gebracht, indem Christus große Teile davon erfüllt. Aber als Maßstab steht es immer noch da. Und auch der Christ muss immer wieder sich fragen, entspreche ich dem, was Gott einmal von Israel, eigentlich von der ganzen Welt forderte, im Gesetz Moses. Denn es steht geschrieben in einem der klassischen Heilstexten, Römer Kapitel 8, wo vielleicht wie nirgendwo sonst ausgeführt wird, was es um den Heiligen Geist und seine Rolle in unserem Leben ist, gerade in diesem Text, wo der Heilige Geist bemüht ist, das, was Jesus an Heil zu Wege gebracht hat, in uns zur Erfüllung zu bringen. Gerade in diesem Text spricht Paulus von Gesetzmäßigkeit. Das heißt, was der Geist vorhat, ist uns gesetzkonform zu machen. Damit, Vers 4 in Kapitel 8, da die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nicht mehr nach dem Fleisch, sondern, das heißt nach eigener Laune und nach eigenen Vorstellungen leben, sondern nach Gottes Geist, nach dem Heiligen Geist. Der Geist hat vor, das zu verwirklichen, was Gott im Alten Testament schon damals forderte. Und deswegen lohnt es sich, das Alte Testament zu lesen. Denn was forderte dort Gott eigentlich? Und da lesen wir in den 10 Geboten in 2. Mose 20, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist die verneinende Form, die bejahende Form dieses ersten Gebotes haben wir in 5. Mose. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Dasselbe Gebot, nur jetzt in positiver Formulierung. Und was dann folgt, die anderen 9 Gebote, sind die Auslegung bzw. die Anwendung, die verschiedenen Szenen des Lebens, in welchen das erste Gebot zur Erfüllung kommt. Und dann haben wir noch einen Text in Kapitel 20 von 2. Mose, einen sehr praktischen über die Anbetung, über den Altar, und dann kommt die eigentliche Auslegung mit Kapitel 21. Wissen Sie, wie Kapitel 21 beginnt? Schon lange nicht gelesen, ja? Sie können es mal zu Hause tun. Vielleicht haben Sie heute Abend nicht mehr Zeit. Hängt davon, wie viel ich Ihnen raube. Ja. Aber vielleicht morgen Nachmittag. Aber dann wollen Sie ja hier sein, nicht wahr? Vielleicht sind sie nicht da, vielleicht sind sie von auswärts und sie werden dann nicht hier sein. Früher oder später tun sie das doch. Dort ist die Rede von diesem geöffneten Ohr, von dem auch ein Psalmist spricht. Aus diesem Psalm wird dann ein Text zitiert in Hebräer Kapitel 10. Und dort wird Jesus zitiert beim Kommen in die Welt, vielleicht kurz bevor er Platz nahm im Leben eines Menschen hier auf Erden, um dann anschließend das Licht dieser Welt zu erblicken. Siehe, sagt er zu seinem Vater, ich komme, ich gehe, deinen Willen zu tun. In dem Buch der Rolle oder in der Rolle des Buches steht geschrieben, einen Leib hast du mir bereitet. Aber das steht nicht so. Es steht, das Ohr hast du mir bereitet. Ja. Aber das erfüllt sich dadurch, dass Jesus einen Leib bekommt. Da ist sinngemäß wiedergegeben, was im Psalm, dort im Psalm stand. Und dieser Psalm beruft sich wiederum auf 2. Mose 21. Da ist ein israelitischer Sklave, der aus irgendeinem unglücklichen Grunde sich versklaven lassen musste und hat nun 6 Jahre gedient und im 7. darf er frei hinausgehen. Ein israelitischer Sklave darf nicht allzu lange Sklave bleiben. Aber wenn er in diesen 6 Jahren geheiratet hat, eine Sklavin von seinem Herrn, die er im Haushalt so kennengelernt hat bei seiner Arbeit und liebgewonnen und hat eine Familie inzwischen, dann sagt Gott, die Frau gehört seinem Herrn, nicht ihm. Er hat sie wohl geheiratet, aber sie war Sklavin und sie bleibt Sklavin. Sie fragen sich sonderbare Regelungen. Wer sind wir, dass wir Gott kritisieren? Wenn es Gottes Wort ist, wie unser Bruder hervorhob und unterstrich, dann ist es logisch, wenn nicht alles logisch ist in der Bibel, oder? Ich denke auch, ja. Also, ich denke, wir sollten lernen, etwas stille zu sein und ehrfurchtsvoll vor solchen Stellen. Das ist jetzt nicht mein Anliegen, alle Rätsel zu klären. Es geht mir um die Heilswahrheit in diesem ersten Text, der Kapitel 20 beginnt, auszulegen. Wie kommt es dazu, dass die Liebe Gottes, die in der Präambel zum Ausdruck kommt, ich bin der Herr, Kapitel 20, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten heraufführte. Das ist Heil. Das ist Vorbild von der neutestamentlichen Erlösung. Das ist das Vorwort. Und nur aufgrund des Vorwortes kann der Dekalog nicht verstanden werden. Die können die 10 Gebote verstanden werden. Der Israelit geht dann hin. Man nimmt ihn, er sagt sich, ja, jetzt muss ich wählen. Übrigens wird ihm das wohl von vornherein klar gemacht worden sein, vor der Eheschließung, als er sich verliebt hatte. Junger Mann, wenn Sie diesen Weg einschlagen, dies sind die Konsequenzen. Überlegen Sie sich das. Ja. Denn immerhin wird das Gesetz im Voraus gegeben. Ja. Man hat ja das Gesetz vor sich und man kann es lesen. So und so muss dann später gehandelt werden. Und jetzt sagt er sich, ich habe das bewusst getan, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, meinen Herrn mag ich, ich will nicht in die Freiheit gehen ohne alles das, ich will in dieser gebundenen, gesellschaftlichen Gebundenheit bleiben. Ich will Sklave bleiben. Gut, sagt man, Zeichen wird jetzt gegeben. Kommen Sie mit. Man nimmt sein Ohr, legt es an einen Pfosten der Tür und durchbohrt das Ohrläppchen. Sein Ohr wird ihm unten geöffnet. Das ist ein Zeichen, dass er jetzt lebenslänglich Sklave ist. sei denn irgendein anderes Los wird ihm von Gott beschert. Aber grundsätzlich ist er jetzt lebenslänglich Sklave. Dieses Bild gebraucht Gott im Psalmwort als Prophetie auf den Messias. Der Messias wird Sklave, lebenslänglich. Wie lange lebt Jesus? In Ewigkeit. In Ewigkeit. Wenn wir dorthin kommen und ihn vor Angesicht bekommen, wird er einen Leib haben. Er wird einen Leib haben und den wird er ewiglich tragen. Allerdings ist er in der Ewigkeit nicht auf diesen Leib beschränkt, dort ist er zusätzlich allgegenwärtig. Aber er hat einen Leib. Und in diesem Leib sind, im Gegensatz zu anderen, die hier verwundet wurden und dorthin kommen, so nehme ich es an, 3 Wunden oder 4 an den 4 Gliedern seines Körpers. An jeder Hand, an beiden Füßen. Eine Wundmale. Wir werden das sehen, ewige Erinnerung an diese unerforschliche, unerklärliche Heilstat. Zeichen der Liebe. Zeichen, dass Gott ihm einen Leib gab, in dem er Sklave war während einiger Jahre hier auf der Erde. So sagt es Paulus in Philipper Kapitel 2. Als er sich erniedrigte, wurde er wie ein Mensch, und dieses Menschsein, Körper haben, war für ihn Versklavung. Philipper 2 macht das deutlich. Das heißt, der Leib war eine Einengung für ihn und war das Zeichen seiner vollkommenen Unterordnung unter den Vater. Ich bin gekommen, nicht meinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters. Er war freiwilliger Sklave seines Vaters und gab sein Leben hin. Bevor er ans Kreuz ging, sagt er zum Vater, ich heilige mich, das heißt, ich gebe mich dir neu hin, ich weihe mich dir für diese Aufgabe, den Kreuzesweg zu gehen. Und er ging ihn für uns. Das alttestamentliche Gesetz wird auf diese Weise erfüllt. Also, jetzt haben wir Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Gott im Alten Testament fordert, die vollkommene Liebe, die in allem Gott zustimmt und bereit ist, ihm zu gehorchen. Diese Gerechtigkeit wird jetzt erfüllt in unserem Leben, nicht dadurch, dass wir innerhalb eines Zaunes gleichsam lebten, innerhalb eines Gesetzes, wie in Israel, sondern indem Gottes Wort, Gottes Wille, Gottes Gebot, Gottes Gesetz jetzt in uns hineingetragen worden ist, wie schon Jeremia prophezeit hatte, ich werde mein Gebot, mein Gesetz in ihre Herzen hineinschreiben. Zitiert übrigens in Hebräer Kapitel 8. Und Ezechiel hat es auch gesagt, und Paulus nimmt Bezug darauf in 2. Korinther 3, in diesem unserem Textbuch. Ich werde euch ein neues Herz geben. Wie? Dadurch, dass er uns seinen Geist gibt. Ich werde meinen Geist in euer Inneres tun. Das kommt erst zur Realität am Pfingsttage. Vor dem war das Verheißung. Aber dann begann diese Verheißung sich zu erfüllen. Und mit dem Geist kommt die Gerechtigkeit Gottes, kommt die Vergebung Gottes, sodass der Hebräerschreiber schreiben kann, dieses Mal in Kapitel 10 anfangen. Kurz vor dem anderen Text, von wo Jesus betet, ich komme, da heißt es, wir haben jetzt kein Gewissen mehr von Sünde, als die Opfer noch geopfert werden mussten. Dann nahmen diese Opfer das schlechte Gewissen nicht weg. Es gab keine echte, wirkliche Vergebung, bis Jesus die Sünde wirklich wegnahm. Es war unmöglich. Paulus schreibt in Römer Kapitel 3, Gott hat die Sünde damals übersehen, ein Auge zugedrückt, beide Augen zugedrückt vor der Sünde. Wenn ein Israelit auf das kommende Opfer vertraute. Und Paulus schreibt, jetzt kann Gott zeigen, dass er die ganze Zeit nicht ungerecht war, als er damals, als die Opfer gefordert wurden und gebracht wurden, als er dann ein Auge zudrückte und die Israeliten nicht getötet hat, weil sie ja Schuld hatten. Denn wer sündigte, musste sterben. Aber wer ein Opfer brachte, wurde bewahrt. Aber wo Jesus gekommen ist, da zeigt es sich, dass Gott die ganze Zeit treu war, denen gegenüber, die auf dieses kommende Opfer, nicht auf ihre Tieropfer, vertrauten. Sodass ihnen schon im Voraus gleichsam die Sünde nicht zugerechnet wurde, aber existenzielle, erlebte Vergebung hatten sie nicht. Sie fragen vielleicht Psalm 32, wie kann denn David so schreiben? Glückselig der Mensch, dem die Sünde nicht zugerechnet wird, dem sie vergeben ist. Gerade diese Stelle kennt aber auch Paulus, der gerade dieses in Kapitel 3 des Römerbriefes geschrieben hat, dass Paulus, dass Gott damals gleichsam ein Auge zudrückt. In Kapitel 4 schreibt er, dass diese Vergebung damals schon verheißen war, aber sie kam durch den Glauben. Aus Glauben freut sich David, aber nicht aus dem Erleben. Da sagt der Hebräerschreiber ganz klar, wenn die Opfer hätten Sünde wegnehmen können, dann hätte man kein Bewusstsein mehr gehabt von Sünde. Und dieses kein Bewusstsein, das erleben wir. Wie lange, seit du dieses Gefühl gehabt hast, das du vor deiner Bekehrung hattest? Das ist weg, oder? Das ist weg. Der Heilige Geist hat es weggenommen, aufgrund von Golgatha, aufgrund einer echten historischen Tatsache. Es ist Geschichte. Gott war in Christus damals vor kaum 2000 Jahren und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und wäre das nicht geschehen, könnten wir heute nicht dieses reine Gewissen haben. Aufgrund jenes Ereignisses handelt Gott bei uns, die wir jetzt nach dem Kreuz auf Jesus vertrauen. Aber jene, die im Voraus vertrauten, konnten im Glauben sich freuen über die Tatsache der Verheißung. Sie glaubten, dies wird geschehen. Der Hebräerschreiber sagt, sie begrüßten die Verheißung, sie grüßten sie gleichsam, winkten ihnen zu, aber sie haben sie nicht bekommen. Sie starben ohne die Erfüllung derselben. Aber sie, als sie starben, hat Gott eingelöst, was er verheißen hatte. Aufgrund von Golgatha, das noch kommen sollte, kamen sie in seine Gegenwart. Gott hat auch Abraham Gott erlebt. Jesus sagt, er sah meinen Tag. Das war zu viel für die Pharisäer. Wie muss Abraham sich gefreut haben, als es dann so weit war? Ja, jetzt geht Jesus in die Welt. Ja. Und jetzt wird er geboren werden. Und jetzt kommt das Heil. Abraham freute sich über meinen Tag. Ja, im Himmel war Freude. Ja. Nun zurück. Ja, es war ein etwas längerer Exkurs über den Begriff Gerechtigkeit. Ja. Im Alten Testament gefordert, im Alten Testament schon verheißen als kommende Gerechtigkeit. Im Neuen Testament haben wir die Erfüllung. Wir haben dieses Heil, diese Gerechtigkeit. Das muss man einmal etwas bedenken, wenn man mitkriegen will, was Paulus hier sagen will. Er hat dieses Evangelium in Korinth verkündet. Und jetzt leben sie nicht ganz entsprechend diesem Evangelium und ruft sie aus. Was macht ihr da an Korinth? Kompromisse. Er ermahnt sie. im richtigen Sinne dieses deutschen Wortes. Er ermahnt sie, ruft sie auf, erinnert sie an ihre Schuldigkeit. Was hat jetzt Gerechtigkeit mit was zu tun? Gesetzlosigkeit. Merken Sie? Gerechtigkeit ist Gesetzlichkeit, Gesetzmäßigkeit. Und Ungerechtigkeit ist Gesetzlosigkeit. Aber man muss den richtigen Bezug herstellen, sonst kommt man in eine ungute Gesetzlichkeit hinein. Wie es dann auch christliche Sekten gibt, die in dieses Fahrwasser kommen. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit gemeinsam? Nichts. Das ist die Antwort, die vorausgesetzt wird. Ja? Die Frage setzt die Antwort voraus. Und die Antwort wird verkündet in Form einer Frage. So wird sie ernster. Ja? Und so werden die Korinther angeregt. Das ist ein pädagogisches Mittel, um etwas beizubringen. Ja? So werden die Korinther da an den Ernst dieser ganzen Angelegenheit erinnert. Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit haben nichts gemein. Und also, jetzt handeln. Die Frage regt an zum Denken. Das Denken soll die Muskeln über die Nerven mitnehmen. Jetzt wird entsprechend gehandelt. Jetzt trennt man sich von denen, die gesetzlos handeln. Ja. Trennung. Das heißt nicht, dass man nicht die Gelegenheiten zum Zeugnis wahrnimmt. Sonst, sagt Paulus, müsstet ihr den Planeten räumen. Ja? Nicht so habe ich das gemeint. Zweite Frage. Welche Gemeinschaft kennt Licht, Richtung, Finsternis? Und das Wort Richtung haben Sie wahrscheinlich nicht in Ihrem Text. Dieses Wort übersetzt eine Präposition. Eine Präposition ist ein Wort, das einen organischen Satzteil einführt, der den eigentlichen Satz, den kürzeren Satz ergänzt und hilft, diesen kürzeren Satz besser zu verstehen. Richtung Finsternis hilft uns zu verstehen, welche Gemeinschaft kennt Licht? Das ist die Frage, welche Gemeinschaft kennt Licht? Und jetzt wird etwas hinzugefügt. Richtung Finsternis. Und wenn wir das einmal so bedenken, so stehen lassen und bedenken, dann erfahren wir etwas über das Wesen von Gemeinschaft. Gemeinschaft ist also nicht etwas Statisches, etwas Stillstehendes, sondern ist Bewegung. Hat eine Richtung. Und Paulus sagt den Korinthern, passt auf, in welche Richtung ihr geht, welche Richtung ihr einschlägt. Ja? Passt auf, dort wo ihr steht, jetzt steht, passt auf, wo geht ihr hin, mit wem wählt ihr Gemeinschaft zu haben. Der Gedanke an Gemeinschaft hat mit einer Richtung zu tun. Sie gehen auf jemanden zu und haben etwas gemeinsam mit ihm. Vielleicht Gebetsgemeinschaft, vielleicht, wenn es in einem Haus ist, ja, darf ich deine Jacke mal kurz anziehen? Meine Frau findet ihre Jacke, nicht Strickjacke, darf ich deine kurz schnell anziehen? Ja, natürlich, ja. So ist das im Leben. Dann haben wir die Strickjacken, wir haben ja die Kleider in diesem Sinne gemeinsam. Das heißt, unser Hab und Gut. Ja. Wir haben nicht getrennte Gütereien, ja. Oder Gütergemeinschaft. Wir haben echte Gütergemeinschaft. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Wie dunkel muss die Finsternis sein, die kein Licht kennt? Merken Sie jetzt, von welcher Finsternis Paulus spricht? Gehen Sie jetzt nach draußen und da ist jetzt dunkel, ja? Aber immer ist noch etwas Licht da. Als nach dem Krieg in Deutschland eine neue Ordnung aufkam und so weiter, dann musste einiges mit der Zeit etwas angepasst werden, weil man dann Erfahrungen machte mit den neuen Gesetzen. Und ich weiß noch, ich war damals schon in Deutschland, nicht nach dem Krieg, aber später, da gab es ein Gerichtsverfahren. Es hieß, man müsste diese Geschwindigkeit einhalten aus diesem und dem Grunde und so weiter. Wenn man mit abgeblendetem Licht fuhr, dann müsste man die Geschwindigkeit drosseln. Ja. Und damals, glaube ich, hieß es bis auf 50. Und dann gab es ein Gespräch im Gerichtsverfahren, im Prozess. Und dann wies der Rechtsanwalt darauf hin, dass in einer Gegend, auch wo man normalerweise das Licht abblenden muss, gibt es doch andere Lichtquellen als nur von seinem Auto. Ja. Es kommen Autos dort, es sind vielleicht noch andere, vielleicht sind keine Straßenlampen, aber es sind andere Lichtquellen da. Und in solchen Verhältnissen lässt es sich schon mal etwas schneller fahren als nur 50 mit abgeblendetem Licht. Das war neu. Ja. So hat man das angepasst. Ja. Aber jetzt haben sie kein Licht. Ich schaue manchmal des Nachts in die Dunkelheit hinein und es interessiert mich. Es interessieren mich die Lichter, die es dort gibt. Und ich frage mich, welche Lichter kommen von Menschen und welche kommen von Gott? Der Mond, die Sterne, die kommen von Gott. Aber die anderen Lichter, da sehe ich, dort blinkt etwas. Ja, das hat irgendein Mensch angezündet. Und da ist dein Haus, das Licht. Ich stelle mir vor, da ist ein Mensch. Ja. Ein Licht steht gleichsam für einen Menschen. Und das führt dazu, dass man überlegt das nicht immer so bewusst, ja. Aber es ist hilfreich, wenn man sich einmal überlegt, was bedeutet das? Ich bin nicht allein auf der Welt. Ja. Furchtbar ist es, wenn kein Licht ist und kein Mensch da ist. Nun sagt Jesus, es kommt eine Finsternis. Manch ein Ungläubiger rühmt sich, ja, da werde ich wenigstens Gesellschaft haben in der Hölle, ja. Nein, mitnichten. Jesus sagt, er wird, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Äußerste, dunkelste Finsternis. Da ist man alleine. Und da ist es wirklich finster. Warum? Weil Gott nicht da ist. Und Gott ist Licht. Kein Licht. Nun sagt Paulus, in dem Bereich der Heillosigkeit, im Leben eines Menschen, der das Heil nicht kennt, ist eine solche Finsternis. Und jetzt stellt euch vor, ihr Korinther, ihr teilt nun das Leben mit solchen Menschen, ihre Werke, in Epheser 5 ist von Folgen solch eines Lebens die Rede, von solch einer Finsternis, Werke des Finsternis, der Finsternis gibt es. Jemand, der in dieser Dunkelheit lebt, von der Heillosigkeit her, aus Mangel an Kontakt mit Gott, dessen Leben bringt eine gewisse Art von Frucht. Und an diesen Früchten, an dieser Lebensweise, die aus der Dunkelheit kommt, aus dem Getrenntsein von Gott, darf ein Christ sich nicht beteiligen. Und jetzt ruft Paulus auf mit dieser Frage, welche Gemeinschaft kennt Licht Richtung Finsternis? Sie sind nicht ganz dort, aber sie gehen in diese Richtung und beginnen teilzuhaben an den Früchten der Dunkelheit, des Getrenntseins von Gott. Es geziemt sich nicht. Da ist nichts gemeinsam. Licht und Finsternis sind zwei ganz verschiedene Wesen. Das müssen die Korinther einmal bedenken. Und das sollten wir bedenken. Wie sieht Ihr Leben aus? Dieses Samstagabend. Wie war es in dieser Woche? War mein Leben ein Leben, das im Zeichen des Lichtes stand? War ich ein Licht am Arbeitsplatz? Habe ich Dunkelheit verscheucht Oder nahm Dunkelheit Platz in meinem Leben? Bewegte sich Finsternis Richtung Licht, weil ich mich Richtung Finsternis bewegte? Habe ich irgendwie Ja gesagt, bewusst oder unbewusst, zu den Werken der Finsternis? Man sollte diese Fragen verschiedenartig stellen, um wirklich an den Kern zu kommen. Wie lebe ich? Bin ich gekennzeichnet? Ist mein Leben durchdrungen vom Lichte des Evangeliums und des Wortes Gottes, meines Herrn und so weiter? Das muss der Heilige Geist aufdecken. Solche Besprechungen, wie wir sie jetzt ansetzen, können uns helfen, auf diese Gedanken zu kommen, aber ich kann nicht alles denken für uns zu tun. Ich bin nicht fähig dazu und das ist auch nicht meine Aufgabe. Wir gehen weiter zur nächsten Frage, Vers 15. Welchen Widerhall kennt Christus Richtung Beliar? Da sind einige Wörter. Widerhall, Richtung und Beliar. Vielleicht haben Sie Belial in Ihrem Text. Vielleicht haben Sie Teufel, Satan. Ist jemand hier, der Antichrist in seinem Text hat? Das würde mich noch interessieren. Niemand. In Vers 15. Das wäre eine Übersetzungsmöglichkeit von der Anschauung einiger Übersetzer her. Aber es ist wahrscheinlich nicht die angebrachte. Aber als Übersetzung wird sie erwogen. Welchen Widerhall, hier ist etwas anders, welchen Widerhall kennt Christus Richtung Beliar? Was immer das ist, es ist irgendwo und ich gehe jetzt vielleicht Richtung. Aber dieses Mal denkt Paulus an einen Ruf oder an etwas, das schon vorausgeht. Gesetzt den Fall, ich rufe. Frage, kommt dort ein Echo? Ich spreche von Jesus und seinen Tugenden und seiner Schönheit und so weiter. Kommt dort ein Echo? Ein Widerhall? Ja. Nein, sagt Paulus, keiner. Keine Verwandtschaft, die kennen den Christus nicht. Da ist nichts von dem da. Da ist nur Leere, was dieses Thema betrifft, ja. Frage, wer ist dann dort? Was ist es mit diesem Beliar? Das ist wahrscheinlich ein hebräisches Wort oder griechisch geschrieben, jetzt deutsch geschrieben und deutsch ausgesprochen. Aber kommt wohl vom Hebräischen. Wir haben es im Alten Testament an mehreren Stellen. Zum Beispiel haben wir da die Hanna in 1. Samuel Kapitel 1. Wir wissen, dass sie zum Tempel geht und betet. Und der Hohepriester sieht sie, Eli. Ja. Und Eli ist nicht gerade der geistlich gesinnteste Hohepriester, den Israel gehabt hat. Und weil er nicht so denkt, wie Gott denkt, denkt er, dass andere auch nicht so denken. Ja. Das ist jetzt typisch, ja. Dem Unreinen ist alles unrein, sagt Paulus. Denken wir verkehrt, dann liegt es nahe zu meinen, andere denken ähnlich. Ja? Jetzt sieht er die Hanna dort und nimmt an, sie hätte zu viel Alkohol zu sich genommen an diesem Festtag. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ob er das auch so gemacht hat, seine Söhne wahrscheinlich schon, ja. Die haben noch nicht beim Alkohol aufgehört. Die haben noch ganz andere Dinge gemacht. Eli ruft ihr zu, lass einmal den Wein von dir. Mit anderen Worten, geh um die Ecke und entschuldigen Sie. Ja. Leeren Sie Ihren Magen. Furchtbar. Aber Hanna reagiert auf sehr feine Art und Weise. Ihr Wesen protestiert allerdings, aber sie zügelt sich in ihren Bemerkungen. Immerhin ist es der zu respektierende Hohepriester Gottes. Das weiß auch Paulus, dass man den hohen Priester zu ehren hat, auch wenn er keineswegs eine geistlich gesinnte Person ist. Also sie spricht schon respektvoll und sagt, halten Sie mich bitte nicht für eine Tochter Belials. Das Wort kann mit L oder mit R am Ende geschrieben werden. Wir wissen nicht, was das ist. Wir wissen nicht, was das ist, genau. Man weiß nicht genau, was das ist. Aber mit der Zeit, das heißt Tochter Belials, das heißt, das Wort selbst bedeutet Heilloser oder Nichtswürdiger. Und jemand, der nun wirklich ein Taugenichts in der Gesellschaft war, der ein liederliches Leben führte, den konnte man so nennen. Aber in der hebräischen Sprechweise sagte man dann Sohn von Belial oder in diesem Fall Tochter Belials. Das heißt, dahinter liegt der Gedanke, so wie Vater, so Sohn. Ist der Vater ein Mensch, dann ist der Sohn ein Mensch. Ja? Ist der Vater ein Tier, dann ist der Sohn ein Tier. Ja? Es gibt ja auch bei Tieren Abkommen, ja? Nachkommen, ja? Frucht des Leibes. Was das Zeugende oder das Gebärende ist das Geborene. Ja? Und so erinnert Gott auch den Hesekiel immer wieder, du, bevor er ihm eine Weissagung gibt, eine Prophetie, du Menschensohn, ich offenbare dir himmlisches Gedankengut, aber denke nur daran, mein lieber Hesekiel, dein Vater war nur ein Mensch und das macht dich zu einem bloßen Menschen. Du bist nicht mehr als ein Mensch. Überhebe dich nicht. Das ist eine Warnung von vornherein. Ein Menschensohn ist der Sohn eines Menschen. Und Jesus nennt sich auch so, des Menschensohn. Das hat umso mehr Bedeutung, als es von vornherein, vom Himmel her gesehen, klar war, es handelt sich hier um Gott. Ja? Aber in diesem Fall haben wir Gott als Sohn eines Menschen. Das war das Außerordentliche. Ja. Bei allen anderen Menschen war es natürlich, dass sie Menschensöhne waren, aber nicht bei diesem. Hier war Gott, aber er war extra in die Welt gekommen, über einen Menschen, um die Menschen zu retten. Und so ist er außerordentlicher Sohn eines Menschen. Ja. Und so haben wir hier die Tochter oder einen Sohn Belials. Das heißt, das ist eine Bezeichnung dafür, dass er selbst auch nichtswürdig ist. Heillos. Nun fragt sich, in welchem Sinne Paulus dieses Wort hier gebraucht. Und einige meinen, das hat folgende Bewandtnis. Mit der Zeit wurde dieses Wort gebraucht für den schlimmsten Nichtswürdigen, für Satan selbst. Und mit der Zeit, da ja es einen Menschen gibt in der Prophetie, der wie Satan der nichtswürdigste Mensch ist, der Antichristus, bekam auch er diese Bezeichnung. Das ist verständlich. Aber die Frage ist, in welchem Sinne gebraucht Paulus dieses Wort hier? Für mich ist es nicht ganz verständlich, oder wäre es nicht ganz verständlich, wenn Paulus hier unvermittelt dieses hebräische Wort für Satan oder gar für Antichristus verwenden würde. Immerhin ist es doch eine sehr lebensnahe Situation, die er in Korinth anspricht. Ja. Die Frage der Heiligung, der Absonderung. Und warum sollte er plötzlich so geheimnisvoll sprechen? Nun, vielleicht war es nicht so geheimnisvoll, aber die Korinther waren im kleinsten Teil wahrscheinlich Juden. Die meisten von ihnen waren wohl schon Heidenchristen. Sie mögen vielleicht die Sprache, die biblische Sprache der Juden übernommen haben. Ganz ausgeschlossen ist es nicht. Aber dennoch habe ich hier Schwierigkeiten. Ich habe überlegt, ich sprach kurz mit Sepp darüber und er machte eine Bemerkung, das ging dann weiter so. Möglicherweise ist dieses Wort für uns so aufzufassen, dass wir hier überhaupt das Nichtswürdigste, das Nichtswürdige oder das Heillose überhaupt uns vorzustellen haben. Das heißt, wo es solche Menschen gibt, da kann man diesen Ausdruck gebrauchen. Wir könnten vielleicht auch sagen, welchen Widerhall kennt Christus Richtung Heillosigkeit bei Menschen, ja, unter Menschen. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass Satan selbst, der diese Bezeichnung bekommen hatte durch die Zeit, mit der Zeit, dass er selbst dann in diesem Bereich seine Aktivität führt. Ja? Wo Satan am Werk ist, da führt es zum Belialtum, zur Nichtswürdigkeit. Und jetzt fragt Paulus, welche Gemeinschaft oder welchen Widerhall kennt Christus Richtung Belial? Wer ist Christus? Er sagt nicht Jesus Christus, er sagt nicht der Herr, er sagt nicht Jesus, sondern er sagt nur Christus. Christus ist die deutsche Aussprache des griechischen Wortes für Gesalbter. Und wahrscheinlich haben wir den ursprünglichen Sinn hier zu bedenken. Das heißt, welchen Widerhall hat der Gesalbte Gottes? Und da müssen wir wahrscheinlich daran denken, dass Christus der von Gott erkorene, schönste Retter der Welt ist. Gesalbter war ein Schöner. Man salbte sich das Haar, um schön zu sein. Ja? Man goss Öl da rein, um es schön zu machen, frisch, sich zu erfrischen. Und dieser Begriff scheint übernommen worden zu sein, um den Außergewöhnlichen herauszustellen. Jetzt werden gewisse Personen gesalbt oder als Gesalbte hingestellt. Sie sind ganz besonders hervorzuheben unter den Menschen. Saul ist ein Gesalbter Gottes, ein König, wirklich gesalbt. Und er ragt hervor, gleichsam auch mit seiner Gestalt. Er ist der König, man ehrt ihn entsprechend. Nach ihm kommt David und so weiter. Man ehrt diese Menschen. Sie sind von Gott erwählt und sind als besonders schön und ehrwürdig in den Augen von Menschen zu betrachten. Und jetzt haben wir den höchsten Gesalbten, den der Himmel erwählte, den Allerschönsten unter den Menschenkindern. In der Engelwelt. Er ragt heraus als der Schönste. Der kommt in die Welt, um uns zu retten. Übrigens wird verunstaltet, sodass man ihn nicht mehr als Menschen erkennt. Jesaja 52. Aber hier erinnert Paulus an seine wahre Schönheit. Jetzt haben wir zwei Pole. Wir haben auf der einen Seite den Schönsten des Alls. Des himmlischen Alls und des irdischen Alls, den Allerschönsten, den Gott erkoren hat. Engel beten ihn an. Gott sagt, dies ist mein Geliebter. Ja. Und Menschen haben ihn zu verehren. Und auf der anderen Seite nichtswürdig, das Allerverachtetste, womöglich den Teufel selbst. Aber alles solches, das es unter Menschen gibt, ja. Und jetzt wollen die Korinther hier mit ihrer Art Toleranz, ist das modern, hier eine Art Versöhnung, eine Art Einheit herbeiführen. Ja. Jetzt merken wir, wie unmöglich das ist. Und jetzt denke ich, können wir verstehen, auch im Ansatz, wenn die Schrift sagt, in der letzten Zeit gibt es ein Reich, das eine Mischung sein wird von Ton und Eisen. Ja? Das hält nicht, das zerbröckelt. Auch in der Welt haben wir noch Reste des Evangeliums. Ja? Auch dort hat es Eisen, Festigkeit, Ordnungssinn. Ja? Nicht alles tönern. Nicht alles Zerbröckelung. Aber diese zwei Gedanken, die Regeln, die Festigkeit, die Ordnung und dann die Freiheit, beziehungsweise, wenn sie dann weitergehen, Anarchie und dann Chaos, ja. Diese zwei Gedanken ringen miteinander in unserer Gesellschaft heute. Und es nimmt zu. Und wir sind in dieser Gesellschaft gleichsam als Salz. Und wir sollen nicht mitmachen mit diesem Versuch, das alles zu vermischen. Heidentum und Christentum soll vermengt werden in Form von Syn, heißt zusammen, Kretismus. Zusammen. Das geht nicht. Welchen Widerhall hört man da? Paulus kann sagen, ihr Korinther, ihr geht in die Welt und ihr ruft Christus, ihr lobt den Herrn Jesus und wollt da Richtung Belia, Nichtswürdigem, hingehen. Welches Echo bekommt ihr dort? Wer wird da Verständnis haben für deinen Lob? Niemand. Wer dort zu Hause ist, der kennt das gar nicht. Die zwei haben kein Nichts miteinander. Vorhin war es Licht und Finsternis, jetzt sind es Töne. Ja? Zwei Sprachen, keine Gemeinsamkeit. Keine Gemeinsamkeit. Aber das macht uns gerade zu den, in den Augen der tolerant sein wollenden, zu den Intoleranten. Und wir müssen damit rechnen. Wir werden immer wieder gewarnt von Kennern unserer Zeit. Es kommt dahin, dass wir als die Intoleranten betrachtet werden. Und da natürlich müssen wir ausgeschaltet werden, weil wir uns nicht vermengen lassen. Ja? Denn Mischung zu einer großen Einheit ist das Ziel. Globalisierung auch im religiösen Sinn, nicht nur im geschäftlichen Sinne. Oder der Sozialismus der Werte, alles nivelliert. Übrigens auch in den Künsten, alles nivelliert. Jede Form von Kunst ist Recht. Ja. Auch der Hörkunst, jeder Ton ist Recht, ob er laut oder leise ist, ob er schief oder gerade ist, alles geht. Denn Musik ist ja von Gott geschaffen und deshalb kann man alles für Gott gebrauchen. So heißt es in dem Buch von Brunnenverlag, ja. Der hat sich ein bisschen verrechnet dort in seiner Logik, ja. Er hat die Bausteine mit dem Bau verwechselt. Die Bausteine sind von Gott, aber mit diesen selben Bausteinen kann auch der Feind bauen. Er hat keine anderen Bausteine. Eine Hure ist eine Sünderin. Ein Drogenhändler ist ein Sünder. Der Feind gebraucht diese. Aber wo kommen sie her? Aus der Hand Gottes. Du hast mich im Mutterleibe geschaffen. Beide waren von Gott geschaffen. Menschen. Aber der Feind gebraucht sie. Und was sind Drogen? Pflanzen. Von Gott kommen von Pflanzen, die Gott geschaffen hat. Ja? Und jetzt werden diese Bausteine missbraucht. Was ist ein Revolver? Was ist eine Kugel? Was ist eine Kanone? Was ist ein Schwert? Gegenstände, die Gott geschaffen hat. Und jemand hat Gefährliches daraus gemacht. Ja? Die Bausteine kommen von Gott. Aber was wir damit bauen, das ist unsere Verantwortung. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir denken. Also, nicht mitmachen mit dieser Einebnung. Es gibt allerdings eine Einebnung. Wenn man nach Golgatha kommt. Golgatha war ein Hügel. Aber dort, wo das Kreuz von Jesus steht, da ist der Boden ganz eben. Da ist kein Fels, auf dem man höher stehen könnte als der andere. Bist du da? Jeder von uns. Wir stehen alle auf demselben Boden. Dort werden wir alle eingeebnet. Am Kreuz. Weil Jesus für uns alle starb. Jeder von uns war gleich sündig in den Augen Gottes. Aber dann heißt es, nimmt Gott uns in seine Hand und verleiht einem jeden von uns individuell Gaben. Er holt Gefangenschaft aus der Gefangenschaft Satans, befreit uns und nimmt uns in seine Gefangenschaft. Das ist der Sinn von Epheser 4. Er nahm Gefangenschaft in Gefangenschaft. Paulus sagt in Römer 6, wir sind immer Sklaven. Früher von der Sünde, der Ungerechtigkeit, jetzt von der Gerechtigkeit. Ja? Jetzt sind wir Sklaven Jesu. Paulus nennt sich Sklave Jesu als Beispiel für uns. Ja? Und wir sollten Sklavendienst tun, leibeigenen Dienst tun für Jesus. Ja? Wir sind jetzt seine Leibeigenen. Uns ist Vergebung zuteil geworden, genau die Vergebung, die jeder hat. Wir haben den gleichen Glauben, sagen die neutestamentlichen Schreiber, Judas oder Petrus oder beide. Aber dann gibt er jedem individuell Gaben. Und diese Gaben sind verschieden. Epheser 4. Da sind wir nicht eingeebnet. Ja. Da ergänzen wir einander. Der eine kann dies, der andere kann das. Ja. Und so weiter. Da ist Leibhaftigkeit. Leib Jesu. Der eine ist ein Auge, der andere ein Fuß. Der eine eine Hand, der andere ein Ohr. Und so weiter. So schön hat Gott das eingerichtet. Ja. Nun kommen wir zur nächsten Frage. Oh, wir müssen jetzt mit den Fragen zu Ende kommen. Ja. Oder welches Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Nun, wir könnten sagen, er hat das leibliche Leben gemeinsam mit ihm. Ja. Und das ist jetzt hier nicht das Gebiet, in dem die Frage sich bewegt. Wir haben das geistliche Gebiet. Welches Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Die Antwort können vielleicht die am besten beantworten. Die Frage kann vielleicht der am besten beantworten, der in einem ungleichen Joch der Ehe lebt. In der Illusion hat er vielleicht geheiratet. Ein Christ hat einen Nichtchristen geheiratet. Aber dann kommt das Erwachen. Und dann merkt man nichts gemeinsam. Mit der Zeit will das Gespräch stottern. Ja. Es muss furchtbar sein. Und wir sollten echt Mitleid haben mit denen, die erst nach ihrer Eheschließung zum Glauben kamen, aber dieses selbe erleben müssen. Ja. Keine Gemeinschaft, echte Gemeinschaft. Nur auf irdischer Ebene, dort wo der Ungläubige lebt, nur auf dieser Ebene kann man Gemeinschaft haben. Aber sobald das Thema ins Geistliche hineinkommt, ist Dunkelheit, nichts da. Kein Widerhall, keine Gemeinsamkeit, nichts. Kein Verständnis. Im Gegensatz, da kann die echte Feindschaft, die im Innern ist, auftreten und Kollision stattfinden. In dem Maße, wie ein solcher echt wie ein Ungläubiger lebt oder sich beeinflussen lässt von Gutem, vom Evangelium, von der Frau oder vom Partner, der gläubig ist, je nachdem. Aber es ist nichts da, nichts Echtes da. Und dann gibt es Ehen, wo beide Christen sind. Aber der eine ist dermaßen verkümmert in seinem Glaubensleben, sodass ähnliche Zustände, nicht ganz dieselben, aber ähnliche Zustände entstehen in der Ehe. Was hat ein Gläubiger gemeinsam mit Ungläubigen? Das sollen die Korinther bedenken und sich überlegen, mit wem sie etwas zu tun haben und was sie mit ihm zu tun haben. Das ist nicht immer leicht zu entscheiden. Einige Dinge liegen klar auf der Hand. Zum Beispiel liegt klar auf der Hand, die Ehe, wenn wir jetzt einen ledigen Christen haben, dann sagt Paulus klipp und klar, er hat sich nur mit einem Gläubigen zu verheiraten. Das ist klar. Auch da irrt man sich, ja, kann man sich irren. Und das ist dann traurig. Deshalb soll man vorher sehr, sehr beten, dass der Herr lenkt, Denn niemand von uns vermag letztlich in das Innere eines anderen zu schauen. Und auch wenn er Christ ist, wir müssen nie vergessen, keiner von uns weiß wirklich, wen er heiratet. Niemand von uns weiß wirklich, wen er heiratet. Er weiß erstens nicht, wen er jetzt, wer das ist jetzt, den er heiratet. Und er weiß zweitens nicht, wer er nach einigen Jahren sein wird. Die Person, die er jetzt heiratet. Ja? Denn wir verändern uns. Deshalb bedarf es des ernsten Gebetes, das Gott hier lenkt. Hier ist eine der ernstesten Fragen. Und hier kann man nicht einfach so in eine Freundschaft hineinschlittern. Ja? Und dann, weil das ja ist ganz natürlich, ja. Nein, es ist, kann fleischlich sein, aber nicht natürlich, wie Gott uns geschaffen hat. Da muss man von Gott geführt sein, so wie Adam geführt wurde, so wie Eva geführt wurde. Gott führte Eva zu Adam. Gott führte die Rebekka zu Isaac und so weiter. Das sind die Modelle. Welche Gemeinschaft hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Wie stimmt Heiligtum Gottes mit Götzen überein? Heiligtum übersetzt das griechische Wort Naos. Und das ist ein etwas anderes Wort als das andere Wort für Tempel. Das ist Hieron. Jetzt haben Sie zwei griechische Wörter gelernt. Ja. Tempel ist Hieron und Heiligtum oder Kapelle oder Kern des Tempels, Kernbereich, das, der eigentliche Tempel im Kern des Tempelbereiches, ist Naos, das Heiligtum, wo der Gott eigentlich wohnt. Ein Tempel, ein Naos, ein Heiligtum, ist der Ort, in dem ein Gott wohnt und angebetet wird. Jetzt haben wir es hier mit dem Heiligtum Gottes zu tun, das heißt, der Christ ist ein Tempel, ein Heiligtum Gottes. Hier wohnt Gott in diesem Leibe, in dieser Person. Und diese Person ist nun zu einem Heiligtum Gottes geworden. Und hier wird Gott angebetet. Sind Sie Christ? Dann sind Sie ein Anbetungsort Gottes. Das heißt, Luther hat recht, wenn er sagt, ein Schreiner macht Tische oder Stühle und so weiter. So ungefähr sagt er. Jener, der macht das, ja, ein Christ betet. Sein Beruf. Er ist ein Tempel, ein Heiligtum Gottes. Wir sollten wandelnde Heiligtümer sein, wandelnde Beter. Oder, ob wir sitzen oder stehen oder liegen, wir können. Hiskia hat auch im Bett gebetet, als er krank war. Ja. Das kann man. Wandernde Kapellen, Anbetungsorte für Gott. Und jetzt sagt Paulus, schaut einmal, wer ihr seid. Ihr kennt den Tempel in Jerusalem? Der stand damals noch. Ihr seid, so wie der Kern jenes großen Tempelbereiches, dort, wo der eigentliche Tempel steht, da, wo das Heiligtum steht, das Heilige und das Allerheiligste. So seid ihr. Gott wohnt in euch. Und jetzt soll da ein Götze hinkommen? Ein Bild von einem Abgott? Jetzt die ernste Frage. Was verehre ich in meinem Tempel, in meinem Denken? Was ist mir wert? Woran denke ich am liebsten, wenn ich ganz alleine bin und niemand guckt jetzt rein? Ich bin jetzt ganz allein im Heiligtum, bei mir. Was ist mir wichtig? Das ist mein Gott. Es gibt allerhand Götzen, allerhand in meinen Vorstellungen Ehrwürdiges. Die Frage ist, was erachte ich als ehrwürdig? Wo ist meine Liebe? Wo ist mein Interesse? Was holt mich gleichsam, wie die Schweizer sagen, vom Hocker? Sagt man es hier auch? Was band mich? Was kriegt mich? Was packt mich? Ja? Was interessiert mich eigentlich? Das ist die große Frage. Und Paulus sagt, Heiligtum Gottes. Was haben Götzen da zu suchen? Nichts, nichts. Oh, dass mein Herz ein Altar wäre, singt der Dichter. Voll Räuchwerk des Gebets und dass ich ta Dank, Lob, Preis und Ehr ihm da brächte stets ungefähr. Das ist das Gebet eines Christen, der Jesus liebt. Nun, ich denke, das ist die geeignete Frage, mit der wir heute Abend abschließen könnten. Was stimmt, wie stimmt Heiligtum Gottes mit Götzen überein? Lassen wir uns durchforschen und wir sind jetzt eigentlich beim ersten Gebot angekommen, nicht wahr? Sollst Gott dein Herrn lieben von ganzem Herzen. Da fingen wir, glaube ich, an, ungefähr daher. Der Kreis hat sich geschlossen. Wir beten.